HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ein Telefonat des US-Präsidenten, ein anonymer Whistleblower und der Vorwurf der Vertuschung.
Wenn da etwas ist, mit dem sich der Präsident politische Vorteile verschafft, er etwas versteckt, was die Leute nicht wissen sollen, dann ist das Vertuschung.
It's a joke. Impeachment for that?
Das ist ja wohl ein Witz. Dafür eine Amtsenthebung.
In der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Trump den Hinweisgeber und seine Gesprächspartner als Spione bezeichnet.
I am not facing prosecutions.
Ich bekomme unter der derzeitigen Gesetzgebung kein ordentliches Strafverfahren in den USA. Das würde einen fairen Prozess bedeuten, aber ein fairer Prozess ist verboten.
I've met many whistleblowers in my life.
Ich habe viele Whistleblower getroffen. Und keine ihrer Geschichten hatte jemals ein Happy End. Was sie aufdeckten, war wichtig. Rettete Leben, sparte Millionen. Jeder klopft ihnen auf die Schulter. Aber letztlich haben sie alle gelitten.
Ich denke, es ist klar, wenn das Erhalten und Weiterverbreiten von geheimen Nachrichten mit Öffentlichkeitswert strafbar wird, was kann denn die Presse noch berichten?
Hat der Präsident der Vereinigten Staaten den der Ukraine unter Druck gesetzt, um an belastendes Material über seinen Widersacher in Spät zu kommen? Arbeitet Donald Trump schon an der Manipulation des nächsten Präsidentschaftswahlkampfes? Die veröffentlichte Abschrift des Telefonats zwischen Washington und Kiew nährt Vermutungen, bringt aber keine Belege. Warum will dann die mächtige Demokratin Nancy Pelosi jetzt doch ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten? Bis eben hielt sie das immer für aussichtslos. Was hat sich geändert? Den Unterschied macht wohl der Whistleblower, der der Opposition im Kongress mehr erzählen kann, als das Weiße Haus zugeben möchte. Den Unterschied machen immer wieder die Whistleblower, die sich aufraffen und Geheimnisse verraten, die von den diversen Mächtigen dieser Welt lieber unter Verschluss gehalten werden. Viele Skandale sind von Männern und Frauen aufgedeckt worden, die ohne Rücksicht auf das eigene Fortkommen im Dienste der Allgemeinheit handelten, wofür ihnen üblicherweise nicht gedankt wird. Im Gegenteil, den Whistleblowern droht Verfolgung und Bestrafung, sie sind oft ungeschützt der Rache der Systeme ausgesetzt, die sie vorgeführt haben. Mr. Fake und die Wahrheit, Trump und der Whistleblower, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Der US-Präsident telefoniert also mit seinem ukrainischen Kollegen Volodymyr Zelensky und fordert den auf, Informationen sammeln zu lassen über möglicherweise illegale oder grenzwertige Aktivitäten des Sohnes von Joe Biden in der Ukraine. Der Demokrat Joe Biden könnte der nächste Gegner Trumps im Präsidentschaftswahlkampf sein. Und da wäre es doch praktisch, man könnte den Gegner schon mal ein bisschen schädigen. Nun gibt es eine interne Beschwerde über das Verhalten des US-Präsidenten und die ist öffentlich geworden durch einen Whistleblower. Seitdem gibt es in Washington nur noch eine Frage.
Wer ist der Whistleblower? Diese Frage elektrisiert gerade den Washingtoner Politikbetrieb. Wer ist der Mensch, der mit seiner Beschwerde den Stein ins Rollen brachte und am Ende für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump sorgen könnte? Nur häppchenweise werden neue Details bekannt. Ein Journalistenteam der New York Times hat herausgefunden, dass es sich um einen männlichen Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes CIA handeln müsse. Nur so seien seine Fachkenntnisse über die Ukraine zu erklären. Dieser Interpretation schloss sich nun auch Michael Morell an, ehemaliger Direktor der CIA.
Das ist vermutlich ein CIA-Analyst, der hin und wieder beim Nationalen Sicherheitsrat dabei war. Er war zwar nicht beim Telefonat anwesend, aber als andere ihm davon erzählt hatten, muss er gedacht haben, das klingt nicht gut.
Der CIA-Mitarbeiter war über das, was er gehört hatte, offenbar so alarmiert, dass er intern offiziell eine Beschwerde über Präsident Trump einreichte. Dieses Dokument wurde nun vom Kongress veröffentlicht. Darin wird Trump vorgeworfen, die Macht seines Amtes missbraucht zu haben. In einem Telefonat bat der US-Präsident seinen ukrainischen Amtskollegen Zelensky, die Ermittlungen gegen den Sohn seines möglichen Herausforderers Joe Biden wieder aufzunehmen. Am Donnerstag äußerte sich Geheimdienstdirektor Joseph McGuire vor dem zuständigen Kongressausschuss. Er gab an, der Whistleblower habe sich an geltendes Recht gehalten.
I want to stress.
Ich möchte betonen, dass ich glaube, dass der Whistleblower während der gesamten Zeit in gutem Glauben gehandelt hat. Ich habe allen Grund zu glauben, dass er alles nach Vorschrift gemacht und das Gesetz befolgt hat.
Trump spricht zum wiederholten Male von einer politischen Hexenjagd gegen ihn und macht keinen Hehl daraus, was er vom Whistleblower hält. Das belegt eine heimlich mitgeschnittene Äußerung des US-Präsidenten.
Wisst ihr, was wir mit Spionen und Verrätern in der guten alten Zeit gemacht haben, als wir noch schlau waren? Wir haben das früher etwas anders gehandhabt.
Ex-CIA-Direktor Morrell sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS, dass er sich Sorgen um den Whistleblower mache.
Ich fürchte um diese Person. Ich denke, es dauert nicht mehr lange, bis die Identität bekannt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das Weiße Haus bereits eine Ahnung hat, wer er sein könnte.
Wer ist der Whistleblower? Die Jagd auf ihn hat längst begonnen. Das Weiße Haus und zahlreiche Journalisten werden alles dran setzen, seine Identität herauszufinden. Nicht nur für Trump, auch für den CIA-Agenten könnte die Ukraine-Affäre noch gefährlich werden.
Aus Washington war das Torben Ostermann. Und am Telefon Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Professor Lammert.
Guten Tag.
Jetzt jagt also die Politik und die Presse in Washington einen Whistleblower, der nach Aussage des Geheimdienstchefs alles richtig gemacht hat. Und dennoch sagte der Kollege eben mit Recht, das könnte gefährlich werden für den Mann oder die Frau. Wir wissen es ja nicht, aber sie alle sagen, es sei ein Mann vom Geheimdienst. Wo leben wir eigentlich, wenn in einer der führenden Demokratien der Welt ein Mann um sein Leben bangen muss? Denn darum geht's ja wohl, weil er sich an Recht und Gesetz gehalten hat.
Ja, das ist eben die große Frage, inwieweit diese Administration schon ein solches Klima der Angst und Verunsicherung geschaffen hat, dass man sich dann um Leute, die rechtens gehandelt haben, Sorgen machen muss. Und er ist ja nun, oder sie, die Indizien sagen, es ist ein Er, ist ja nicht der erste Whistleblower in der Geschichte der USA. Wir haben ja in der jüngsten Vergangenheit auch gesehen, Edward Snowden, was das für ein Schicksal war, auch andere Leute, die Geheimnisse verraten haben. Das ist ja dann die andere Seite, die werden als Verräter hingestellt, mussten auch mit zum Teil Gefängnisstrafen rechnen. Das ist eben die Gratwanderung hier. Ist das jetzt ein aufrechter Patriot, der Missstände darlegt? So wird er von der Öffentlichkeit gefeiert. Oder ist es eben ein Verräter? Und das ist die Erzählung der Trump-Administration momentan. Und die Trump-Administration insgesamt hat große Probleme mit Leuten, die interner ausplaudern. Und das kann dem Präsidenten nicht recht sein.
Es geht um Stimmungsmache letztlich. Trump spaltet die USA, das wissen wir, darüber haben wir schon öfter, auch wir beide miteinander geredet. Seine Anhänger werden ihm glauben, dass das wieder, er hat es wieder genannt, eine Hexenjagd gegen ihn sei. Das Wort impliziert, dass die nicht gerechtfertigt ist. Die Stimmung dürfte Trump am Ende dienlich sein oder hat sich dadurch die vielen Entgleisungen des Präsidenten etwas geändert in den USA?
Na, ich glaube, so langsam hat man das Gefühl, dass das Fass überläuft, was er sich da leistet. Bei der Untersuchung von Sonderermittler Mueller, da konnte man immer noch sagen, es wurde ja kein eindeutiger Beweis gefunden, obwohl in dem Bericht ja ganz klar steht, dass Trump die Justiz behindert hat. Aber jetzt hat man wieder einen Whistleblower aus der Administration selbst raus, von der CIA, der dann sagt, hier ist etwas passiert. Und ich glaube, es war die Summe, die dann irgendwann auch immer mehr Leute zweifeln lässt, ob das, was da im Weißen Haus passiert, noch legal ist und ob da nicht langsam mal die Bremse gezogen wird. Und wir haben jetzt jüngere Umfragen gesehen, dass fast 10% mehr als noch vor 2 Wochen von Befragten in öffentlichen Umfragen sagen, also inzwischen sind wir auch für ein Amtsenthebungsverfahren. Das muss mal geklärt werden. Und es sind ja auch schon die ersten republikanischen Gouverneure, 2 Stück, die gesagt haben, also langsam müsste man wirklich mal überlegen, ob dieser Präsident hier richtig handelt. Und ich glaube, das hat Nancy Pelosi so ein bisschen gespürt, dass jetzt mit dieser Ukraine-Affäre so ein Stimmungsumschwung da ist. Und dann versucht sie jetzt, den etwas lahmen Wahlkampf der Demokraten vielleicht dadurch neues Tempo zu verschaffen.
Also Nancy Pelosi ist die mächtigste Frau im Kongress bei den Demokraten, die immer gegen eine Amtsenthebung war, wieder Trump, weil sie immer der Meinung war, das wird nicht funktionieren. Hat sich jetzt durch diesen einen Whistleblower mehr tatsächlich etwas Wesentliches geändert oder meinen Sie, das ist dieser Stimmungsumschwung, den Sie jetzt ein bisschen befördern möchte?
Also ich glaube, es ist auf der einen Seite der Stimmungsumschwung. Sie merken, dass Sie mit Ihrem Vorwahlkampf, der läuft, und Ihren Kandidaten mit Biden und Warren so keine richtige Begeisterung erzeugen, wie das vielleicht noch 2008 mit Obama der Fall war. Gleichzeitig wurde aber auch der Druck aus der eigenen Fraktion, insbesondere des progressiven Flügels, immer größer, die nach einem solchen Amtsenthebungsverfahren gefragt haben. Und auch viele der Präsidentschaftsbewerber bei den Demokraten hatten inzwischen auch schon gesagt, wir müssen endlich das Impeachment-Verfahren starten. Ich glaube, da war der Druck, der wurde immer größer. Und jetzt sah sie auch vielleicht den Moment gekommen, wo sowas nicht mehr vielleicht ganz aussichtslos ist. Und dass man hier, wenn sich diese Geschichte weiterentwickelt, vielleicht auch sieht, dass einige republikanische Senatoren dann doch anfangen zu zweifeln, ob man mit Trump auch noch weiterhin Wahlen gewinnen kann. Mhm. Und dann könnte das schnell kippen. Und ich glaube, das ist die Überlegung, die sie momentan macht.
Also ursprünglich reden wir hier, handelte es sich um ein Fehlverhalten des US-Präsidenten. Donald Trump hat seine Amtsmacht missbraucht. Das ist zumindest die Begründung für diesen Vorwurf, den der Geheimdienstmitarbeiter da gemacht hat und den er zu Protokoll gegeben hat. Eine Beschwerde ist das. Das ist das, was der Whistleblower angezeigt hat. Kann denn das real dem US-Präsidenten tatsächlich gefährlich werden? Also kann man dieses Impeachment-Verfahren, das Amtsenthebungsverfahren tatsächlich durchführen? Man braucht doch am Ende den Senat auch dafür, und da hat Trump die Mehrheit.
Man braucht den Senat und man braucht zwei Drittel im Senat. Das heißt, fast 20 der republikanischen Senatoren müssen anschließend dann gegen ihren Präsidenten stimmen und damit für eine Amtsenthebung. Dafür sehen viele momentan noch nicht ausreichend Beweise vorliegen, und deswegen ist das politisch auch ein sehr riskantes Spiel, was Pelosi und die Demokraten da jetzt machen. Ich würde aber auf der anderen Seite sagen, wenn man sich das nicht machtpolitisch anguckt oder sondern verfassungspolitisch, ist es eigentlich absolut notwendig, dass dieser Schritt jetzt begangen wird, weil das System der Checks and Balances nicht funktioniert, wenn man einen Präsidenten, der offensichtlich seine Macht missbraucht, im Amt nicht versucht, in Schranken zu setzen. Das hieße dann in Zukunft, dass man dieses Impeachment-Verfahren überhaupt nicht mehr anwenden kann.
Das heißt, der Kongress müsste jetzt oder die Demokraten müssten jetzt das tun, was auch der Whistleblower getan hat. Eigentlich sagen, halt, hier geht's nicht weiter.
Genau, hier muss jetzt ein Stoppschild, jetzt müssen die Untersuchungen intensiviert werden, es muss Vorladung über Vorladung kommen, dass man sehen kann, ob der Whistleblower hier wirklich die Wahrheit gesagt hat, und dann wird Trump wirklich in die Defensive geraten.
Es ist ja vielleicht gar nicht notwendig, dass das Amtsenthebungsverfahren am Ende erfolgreich ist. Wir haben das noch in Erinnerung, die Älteren zumindest, das war bei Bill Clinton ja auch nicht erfolgreich, aber der Präsident, damals der Demokratische, war mit nichts andere mehr beschäftigt als mit Abwehr dieses Impeachment-Verfahrens, und sein Ansehen bröselte unterdessen so dahin. Das kann ja auch noch passieren.
Genau, das kann auch eine der Beweggründe sein, und einige Demokraten haben das ganz offen auch gesagt, wir müssen diesen Präsidenten jetzt beschäftigen, und das tut man mit so einem solchen Amtsenthebungsverfahren, dann kann er keine eigenen Initiativen mehr starten, dann ist er in der Defensive. Aber das ist ein schwaches Argument, und ich glaube, das wäre wieder so ein parteipolitisches Argument, und da würde, glaube ich, auch die öffentliche Unterstützung zurückgehen, wenn das realisiert wird, dass das nichts anderes ist, und dann könnte das Verfahren scheitern und dann würde es den Demokraten schaden und Trump würde die nächste Präsidentschaftswahl wieder gewinnen.
Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin, für uns im Urlaub ans Telefon gegangen. Danke dafür. Mr. Fake und die Wahrheit, Trump und der Whistleblower, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt vom deutsch-syrischen Geschichtenerzähler Rafik Shami. Die Geschichte, aus der wir heute zitieren, heißt Geheimsprache und spielt natürlich in Syrien.
Bereits als Student Anfang der 70er Jahre hatte Elias mit seiner Frau Sarah eine Geheimsprache entwickelt. Etwa ein Jahr nach Beendigung ihres Studiums heirateten sie. Eines Feiertages wollte das frisch verheiratete Paar in die Berge fahren, den ganzen Tag wandern, in einem kleinen Lokal essen und am Abend nach Damaskus zurückfahren. Der Bus war gerammelt voll. Elias und Sarah sprachen ihre Geheimsprache im Bus und lachten viel. Plötzlich stand ein Mann vom Sitz vor ihnen auf und wies den Busfahrer mit schriller Stimme an, sofort anzuhalten. Dieser bremste abrupt und schaute den Mann im Rückspiegel ängstlich an. »Wir haben israelische Spione unter uns, hier im Bus«, brüllte der Hysteriker. Die beiden waren schnell umzingelt. »Sie sprechen Hebräisch, ich kenne mich aus, es ist Hebräisch«, sagte der Hysteriker. Es half Elias und Sarah nicht, ihren syrischen Ausweis herzuzeigen. Gefälscht, rief einer der Männer. Du hörst mir wohl nicht zu, ich spreche Damaszener Dialekt, sagte Elias ein wenig überheblich und ironisch, aber der Mann geriet nun vollends außer sich.
Und kannst du auch Englisch? Fragte er mit bebender Stimme.
Ja, antwortete Elias. Er hatte an der Uni Damaskus englische Literatur studiert.
Und Französisch auch?
Ja, antwortete Sarah. Sie war Lehrerin für Französisch an einem Elite-Gymnasium.
Hört euch das an, wie raffiniert der israelische Geheimdienst ist. Zwei Personen beherrschen 4 Sprachen. Alle Fahrgäste hier in diesem Bus zusammengerechnet können keine 4 Sprachen, sagte ein beleibter Mann.
Elias hätte wegen so viel Dummheit fast einen Lachkrampf bekommen, aber er hatte plötzlich Angst vor dem Tod, der ihm aus den Augen der fanatisierten Männer zuwinkte.
Ausschnitt aus Rafik Shamis Erzählung Geheimsprache, eine Geschichte aus Syrien. Fortsetzung folgt. Einer der berühmtesten Whistleblower der letzten Jahre ist ohne Zweifel Edward Snowden. Der ehemalige Mitarbeiter mehrerer US-Geheimdienste hatte öffentlich gemacht, dass und wie der US-Geheimdienst NSA und der britische Geheimdienst in großem Stil die elektronische Kommunikation von befreundeten Staaten ausspähten und dabei auch vor den Accounts und Telefonen der jeweiligen Staatspräsidenten und auch der deutschen Kanzlerin nicht Halt machten. Und was macht Edward Snowden heute? Er sitzt irgendwo in Russland und schreibt Bücher. Stefan Fries vom Deutschlandfunk hat mit ihm gesprochen, als jetzt sein Buch Permanent Record auf Deutsch erschienen ist.
Es ist nicht das erste Mal, dass Edward Snowden versucht, Asyl in Deutschland zu bekommen. Schon nach seiner Flucht aus den USA 2013 hatte er hier und in 26 anderen Ländern darum gebeten, ohne Erfolg. So strandete er, nachdem die USA seinen Pass für ungültig erklärt hatten, unfreiwillig in Russland. Im Frühjahr 2020 läuft dort seine aktuelle Aufenthaltsgenehmigung aus. In Printinterviews hatte Snowden bereits angekündigt, in Deutschland um Asyl bitten zu wollen, denn in die USA zurück könne er nicht, sagte Snowden im Deutschlandfunk.
I am not facing prosecution in the United States under current laws.
Ich bekomme unter der derzeitigen Gesetzgebung kein ordentliches Strafverfahren in den USA. Das würde einen fairen Prozess bedeuten, aber ein fairer Prozess ist verboten, weil ich nicht damit argumentieren kann, dass ich in öffentlichem Interesse gehandelt habe. Das ist kein ordentliches Strafverfahren, das ist politische Verfolgung.
That is persecution.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Middelberg, hatte das bezweifelt. Der Welt am Sonntag sagte er, er sehe nach wie vor keine Gründe dafür, Snowden in Deutschland aufzunehmen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart wies darauf hin, dass es in jedem Land der Welt strafbar sei, Staatsgeheimnisse zu verraten. Snowden sei kein Held, er habe die Sicherheit seines Landes gefährdet. Snowden selbst bestreitet das im Interview. Die USA hätten seit 2013 keinen Schaden durch seine Enthüllungen geltend gemacht.
Das EU-Parlament hat eine Resolution verabschiedet, dass Whistleblower geschützt werden sollten. Und das hat sich dabei namentlich auf mich bezogen. Die Frage ist, warum verhalten sich solche Parteien loyal zu einem Präsidenten, der sie für Feinde hält?
Im Mai 2013 hatte Snowden Hawaii verlassen, wo er für die NSA als Analyst gearbeitet hatte. In Hongkong übergab er mehreren Journalisten Belege dafür, dass die USA bereits seit Jahren weltweit die digitale Kommunikation von Milliarden Menschen überwacht und dauerhaft gespeichert haben, zusammen mit dem britischen Geheimdienst GCHQ. Wenige Wochen später reiste Snowden nach Moskau weiter, von wo aus er nach Ecuador fliegen wollte. Weil die USA unterwegs seinen Reisepass für ungültig erklärt hatten, musste er in Russland bleiben, wo er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Die aktuelle läuft im Frühjahr 2020 aus. Wichtiger als seine eigene Zukunft sei ihm aber etwas anderes, sagte Snowden im Deutschlandfunk-Interview.
Es ist wichtig, was dem nächsten Whistleblower passiert. Und wenn er glaubt, dass er nicht länger frei sein wird, dass er für den Rest seines Lebens im Exil gefangen ist, in einem Land, das er sich nicht aussuchen durfte. Es geht nicht um mich, es geht um uns und es geht um die Nachricht, die wir in die Zukunft senden wollen.
This is not about me, it is about us and it is about the message that we want to send to the future.
In seinem Buch Permanent Record zeigt sich Edward Snowden immer noch gut informiert über die Arbeit der US-Geheimdienste, obwohl er seit 6 Jahren keinen direkten Zugang mehr hat. Wie er an seine Informationen kommt, will er nicht verraten, um seine Quellen zu schützen. Aber er wisse, dass die Geheimdienste ständig neue Werkzeuge für Überwachungsmaßnahmen entwickelten.
The programs
Die Programme ändern sich ständig. Angenommen, Sie verschlüsseln all Ihre Kommunikation, dann können Sie sie nicht abfangen. Wenn Sie aber Ihr Telefon hacken, müssen Sie nicht versuchen, die Verschlüsselung aufzubrechen, weil Sie dann einfach den Schlüssel dazu stehlen, um die Nachrichten lesen zu können.
Edward Snowden will also Asyl in Deutschland haben und CDU-Außenpolitiker sind dagegen, wie eben gehört. Er sei kein Held, sondern er habe mit dem Verrat von Staatsgeheimnissen sein Land in Gefahr gebracht. Dadurch, dass er zum Beispiel klargemacht hat, dass die US-Geheimdienste auch das Handy der deutschen Bundeskanzlerin abgehört haben. Hans-Christian Ströbele, viele Jahre direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der Grünen und damals auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium und auch im Untersuchungsausschuss, der den NSA-Skandal, die US-Abhöraffäre befreundeter Staaten und ihrer Bürger dann aufgearbeitet hat. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihre ehemaligen Abgeordnetenkollegen sind offenbar auch nach 3 Jahren Untersuchungsausschuss noch immer der Meinung, dass Edward Snowden bestraft gehört. Haben wir da ein gestörtes Verhältnis zur Whistleblowerei?
Ja, auch zur Wahrheit. Und die äußern sich über was, wo sie keine Ahnung haben. Das muss man einfach so glatt sagen. Edward Snowden hat sich um die ganze Welt verdient gemacht, übrigens auch um die Bundeskanzlerin. Schließlich waren diese Abhörmaßnahmen der NSA in Deutschland grob rechtswidrig, nicht nur schwere Verstöße gegen deutsches Recht, die eigentlich auch in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden müssten, sondern auch gegen ihre eigene Versicherung, dass sie sich in Deutschland an Gesetz und Recht halten. Es gibt kein Gesetz, was der NSA erlaubt, die Bundeskanzlerin abzuhören. Also da sind Lügen aufgedeckt worden von der NSA, übrigens auch vom Bundesnachrichtendienst. Und das ist äußerst verdienstvoll. Dafür müsste er den Nobelpreis bekommen.
Sie haben sich damals, als Sie noch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium und Bundestagsabgeordneter waren, mit Edward Snowden getroffen und sind dafür auch selbst angefeindet worden. Daraus sprach so eine Art Generalverdacht. Also wer sich mit dem Verräter trifft, ist selber einer. Ging Ihnen das eigentlich nahe damals?
Nein, das ging mir überhaupt nicht nahe. Ich habe ja vorher, bevor ich überhaupt die Idee hatte, selber nach Moskau zu fahren, die Kollegen auch in den Ministerien aufgefordert, doch da mal hinzufahren, auch vom Bundeskriminalamt. Weil alle sagten immer, wir wissen überhaupt nicht, von was der redet. Das kann alles gar nicht sein, was der erzählt. Und diese von ihm veröffentlichten Dokumente, das sind ja nur Kopien. Das kann ja alles gefälscht sein, was völliger Blödsinn war, weil das waren Ausdrücke aus Computern.
Ja.
Und nachdem das keiner gemacht hat, kam ich dann plötzlich auf die Idee, ja, wenn ihr alle nicht fahrt, dann versuche ich mal mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und das habe ich dann gemacht, nach mehreren Monaten geschafft. Und dann habe ich mit ihm dieses Treffen vereinbart. Aber Sie haben völlig recht, ich hatte da Ärger und ich habe das auch vorhergesehen. Mir war klar, dass man nachher behaupten würde, die ganze Aktion war irgendwie von irgendeinem russischen Geheimdienst organisiert. Deshalb habe ich ja zwei bekannte Fachjournalisten von der ARD, selber US-Amerikaner und vom Spiegel damals, mitgenommen und die haben mich in jedem Schritt und Tritt in Moskau begleitet und die waren dann gemeinsam mit mir bei Snowden und die wissen genau, was da passiert ist.
Nun gibt es inzwischen eine EU-Richtlinie zum Umgang mit Whistleblowern. Ist Europa inzwischen dann doch einen Schritt weiter? Ich meine, gut, die deutsche Umsetzung dieser Richtlinie heißt Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Das klingt jetzt nicht so richtig nach Schutzgesetz für Whistleblower, aber ein bisschen Schutz ist da schon drin, oder?
Ja, Europa ist in diesem Punkt Vorreiter, das muss man sagen. Allerdings darf man nicht vergessen, es geht bei der EU-Richtlinie nur darum, Verstöße gegen EU-Recht, wenn das verraten wird und dass das dann verfolgt wird. Und davor sollen die Whistleblower geschützt werden. Es geht nicht um die Verletzung etwa deutscher Gesetze oder deutschen Rechts oder auch des Betriebsgeheimnisses einer Firma, in der die arbeiten, oder einer Beamtenstube, sondern es geht nur um europäische Rechtsverletzungen. Aber die Bundesregierung hat das selber zum Anlass genommen, ja auch zu prüfen, ein eigenes Gesetz zu erlassen, wozu sie aufgrund der EU-Richtlinie auch verpflichtet sind. Und das soll auch für weitere Gesetzesverletzungen in Deutschland gelten. Wissen Sie, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, wenn es dem Staat passt, so wie wenn etwa Whistleblower Konten, die Deutsche in der Schweiz angelegt haben, verraten haben und deshalb Steuerhinterziehung in Millionenhöhe oder zig Millionenhöhe, in Milliardenhöhe, muss man ja schon fast sagen, aufgedeckt hat, dann hat die Bundesregierung, sowohl Herr Schäuble, damals Finanzminister, als auch der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, gerne Gebrauch davon gemacht und hat sich das Geld wiedergeholt. Und es war sogar so, dass solche Personen, und zwar der erste, der sowas aufgedeckt hat, vom Bundesnachrichtendienst bezahlt wurde. Der hat fast 1 Million D-Mark oder Mark oder Euro, das weiß ich jetzt nicht mehr, was das war, bekommen. Und ihm ist auch eine neue Identität gegeben worden, damit er nicht in Gefahr gerät.
Nun waren das aber keine Geheimdienstmitarbeiter. Edward Snowden war ja mittelbar ein Geheimdienstmitarbeiter und der Whistleblower, um den es jetzt in den USA geht, ist wieder ein Geheimdienstmitarbeiter. Die sind auch bei uns nicht geschützt, wenn sie was verraten, oder?
Nee, die sind nicht geschützt, sondern die müssen geschützt werden. Das ist ganz dringend erforderlich. Weil immer wenn es um schwere Gesetzesverletzungen oder die Aufdeckung von Straftaten geht, dann kann es doch nicht hingehen, dass wenn jemand sowas an die Öffentlichkeit oder auch an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden meldet, dass er selber dafür dann Jahre oder wie das in den USA ist, Jahrzehnte in Haft gehen muss, dass ihm möglicherweise die Todesstrafe droht. Also in Deutschland nicht, aber in den USA. Das kann nicht wahr sein und das muss geändert werden. Da gibt es laute Stimmen in den USA, die das fordern und auch in Deutschland immer mehr, weil man darf ja nicht vergessen, die Enthüllung von Edward Snowden haben dazu geführt, dass in den USA ein neues Gesetz zur Kontrolle der NSA, der Arbeit der NSA erlassen ist. Und auch in Deutschland ist das Gesetz zur Kontrolle der Arbeit des Bundesnachrichtendienstes novelliert worden. Ich glaube Ende 2016 war das. Und einer, der sowas in Gang gesetzt hat, den kann man doch nicht verfolgen, dem muss man Asyl gewähren. Und Snowden hat bei seinem Besuch mir auch gesagt, er möchte in ein demokratisches, rechtsstaatliches Land gerne und hat unter anderem auch Deutschland da ins Spiel gebracht. Und er hat jetzt und später dann immer wieder auch den Wunsch geäußert, in Deutschland Asyl zu bekommen.
Hans-Christian Ströbele, vielen Dank. Mr. Fake und die Wahrheit, Trump und der Whistleblower. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Rafik Shami und seiner Geschichte von der Geheimsprache, die ein Ehepaar nur für sich entwickelt hatte und die sie in den Ohren der anderen zu israelischen Agenten werden ließ.
Da sie nichts anderes zur Hand hatten, banden die Männer die Hände von Sarah und Elias mit Hanfseilen hinter deren Rücken zusammen und brachten sie beim nächsten Halt in einer Demonstration des Triumphs, bei der alle Fahrgäste mitliefen, zur Polizeiwache der nächsten kleinen Stadt, die an der Straße lag. Der Busfahrer stand vor seinem Bus und rauchte verzweifelt und zornig eine Zigarette. Immer wieder kickte er in die Kieselsteine und den Schotter und verfluchte sein Pech, dass israelische Spione ausgerechnet mit ihm hatten fahren wollen. Mit von Stolz geschwellter Brust kehrten die Passagiere nach einer Stunde zum Bus zurück und fuhren weiter. Ein primitiver und überforderter Unteroffizier, der nach Verwesung stank, verhörte Sarah und Elias eine Stunde lang. Dann rief er den Geheimdienst an. 3 weiße Land Rover mit bewaffneten Männern rasten auf die Station zu. Sie bremsten kurz vor der Mauer und ließen Staub und Sand auf die Köpfe der Neugierigen niederrieseln, die vor der Polizeistation standen und einander schauerliche Geschichten über die Spione erzählten.
Ausschnitt aus Rafik Shamis Erzählung Geheimsprache, eine Geschichte aus Syrien. Fortsetzung folgt. Whistleblower haben es nicht leicht, das haben wir jetzt schon gehört und das zeigt auch ein hessischer Fall, der sich zu einem regelrechten Skandal ausgeweitet hat. Die sogenannte Steuerfahnder-Affäre. Da waren 4 aufmüpfige Steuerfahnder in den Ruhestand versetzt worden, weil sie angeblich Querulanten gewesen seien. In Wahrheit hatten sie sich nur dagegen gewehrt, in ihren Ermittlungen gegen illegalen Geldtransfer behindert zu werden. Nikolaus Buschlüter erinnert an den Skandal.
Nicht alle, die in den Frankfurter Bankentürmen arbeiten, sind ehrliche Steuerzahler. Um die Jahrtausendwende herum erzielten Frankfurter Steuerfahnder Mehreinnahmen für den Fiskus in Höhe von 1 Milliarde Mark in einem Verfahren gegen Bankkunden, die ihr Geld in Luxemburg geparkt hatten. An vergleichbaren Fällen waren die Steuerfahnder dran, als sie 2001 durch eine Verfügung der Finanzverwaltung in ihren Ermittlungen gebremst wurden.
Diese Brisanz der Fälle, die uns ja dann abgenommen wurden, hätten ein politisches Erdbeben ausgelöst.
War der damalige Steuerfahnder Rudolf Schmenger überzeugt? Die Fahnder waren angewiesen worden, verdächtige Transfers ins Ausland von unter 500.000 Mark nicht weiter zu verfolgen, sondern örtlichen Finanzämtern zu überlassen. Hinter der Anweisung vermuteten Schmenger und seine Kollegen eine politische Direktive der damals noch neuen hessischen Landesregierung unter Ministerpräsident Roland Koch. Der Verdacht, durch die gezielte Behinderung sollten Großverdiener in Hessen geschont werden, bestätigte sich in einem jahrelangen Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags jedoch nicht. Was aber blieb, war massive Kritik an organisatorischen Mängeln der hessischen Steuerfahndung. In Briefen wandten sich Schmenger und 10 seiner Kollegen an die Landesregierung und rebellierten gegen die Beschränkung ihres Auftrags. Ergebnis: Die Beamten wurden versetzt, Abteilungen aufgelöst, gezieltes Mobbing, berichteten einige, habe sie krank gemacht. Schließlich wurden 4 kritische Fahnder zu einem Psychiater zitiert. Der vom Land eingesetzte Gutachter attestierte ihnen in zum Teil gleichlautenden Gutachten eine, Zitat, paranoid-querulatorische Entwicklung. Die 4 wurden in den Ruhestand versetzt gegen ihren Willen. 2009 jedoch verurteilte ein Gießener Gericht den Psychiater wegen vorsätzlicher Falschbegutachtung zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro. Später wurde er noch zu Schadensersatz verurteilt. Der damalige CDU-Finanzminister Weimar bot den zwangspensionierten Fahndern 2009 die Rückkehr in den Landesdienst an, wenn sie zeigten, dass sie arbeitsfähig waren. Schmenger und seine Kollegen lehnten dies jedoch ab.
Am Ende gaben die Richter also den aufmüpfigen Steuerfahndern recht. Danach folgte der Whistleblower-Preis von der VDW, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, und ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Am Telefon jetzt einer der 4 gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzten ehemaligen Steuerfahnder, Rudolf Schmenger, Diplom-Finanzwirt und heute Steuerberater. Guten Tag, Herr Schmenger.
Guten Tag.
Sie sind seit 2015 vollständig und offiziell rehabilitiert. Hat das Verfahren denn auch dazu geführt, dass die Steuerfahnder heute die illegalen Geldtransfers, um denen es Ihnen ja damals ging, dass sie die heute wieder verfolgen dürfen oder verfolgen können?
Die Steuerfahndung wird mit Sicherheit den einen oder anderen Steuerhinterzieher verfolgen. Aber das, was ich schon damals angeprangert hatte, die Steuerfahndung in Deutschland ist personell gar nicht in der Lage, nach dem Legalitätsprinzip alle Fälle ordnungsgemäß abzuarbeiten. Denken wir jetzt einfach mal an Cum-Ex, an die Umsatzsteuerkarusselle, an Panama Papers, an die Phantomaktien, an die Heuschrecken. Wir bräuchten dringend in Deutschland eine Bundessteuerfahndung, die es nicht gibt. Wir bräuchten innerhalb der EU eine EU-Fahndung, die es auch nicht gibt. Und die jeweiligen Finanzminister, die werden gut beraten, wenn sie die Bevölkerung über den tatsächlichen Ist-Zustand in Kenntnis setzen würden. Aber das will man nicht. Und da komme ich zu dem eigentlich spannenden Bereich. Das ist der Amtsmissbrauch, Machtmissbrauch und die Vertuschung. Weil man muss natürlich auch wissen, wer hat denn alle mit den Ermittlungsbehörden seine Probleme. Das ist zum Beispiel in der Vergangenheit auch eine CDU gewesen, mit einer Stiftung in Liechtenstein. Das sind natürlich auch Finanzbeamte. Wir hatten einen Sachgebietsleiter in der Steuerfahndung, der dann in einer Nacht- und Nebelaktion, nachdem ein Konto im Ausland betreffend seiner Person auftauchte, dann ausgetauscht werden musste. Also ich will es kurz machen. Die Steuerfahndung wird dem gesetzlichen Auftrag auch heute nicht gerecht.
Aber es gibt doch sogar Whistleblower, es hat Whistleblower gegeben, die vom Staat geschützt worden sind und das ganz offiziell. Zum Beispiel die Leute, die die Steuer-CDs beschafft haben, mit den Daten, dann Steuerhinterzieher von sehr vielen reichen Menschen und Unternehmen, die Steuerhinterziehungen nachvollziehbar wurden und durch die der Staat Milliarden eingenommen hat, die haben zum Teil vom Bundesnachrichtendienst neue Identitäten verpasst bekommen. Also die sind geschützt worden.
Das hat sich aber durch den politischen Wechsel in Nordrhein-Westfalen auch verändert. Auch nach meiner Zwangspensionierung hatten wir logischerweise mit den involvierten Steuerfahndern in Nordrhein-Westfalen einen sehr engen, auch privaten Kontakt. Nachdem Walter Borjans nicht mehr Finanzminister war, gab es auch dort eine Veränderung der Steuerfahndung. Die Topfahnder sind dann freiwillig ausgeschieden, arbeiten heute für die Gegenseite, so wie auch ich das praktiziere. Und da muss man sich doch mal das auf der Zunge zergehen lassen. Steuerfahnder wechseln aus einer Not heraus das Trikot und arbeiten für die Gegenseite. Wobei das in meiner Sache natürlich eine Fortführung des früheren Jobs bedeutet.
Das müssen Sie jetzt erklären, Herr Schmenger. Was machen Sie heute konkret?
Also heute bin ich Steuerberater, habe aber keine klassische Kanzlei. Mein Schwerpunkt liegt auf die Rückführung von Steuerhinterziehern in die Legalität. Und es kann durchaus auch passieren, dass man eine Steuerstraftat im Rahmen einer Erbschaft dann verdauen muss und Lösungen dann finden muss, wenn zum Beispiel die Eltern, Großeltern, wer auch immer, das hängt dann von dem jeweiligen Erblasser ab, einem mit ihren Verfehlungen dann in diese Zwangssituation.
Das heißt, man kann Steuerhinterziehung richtig erben und sie helfen den Erben dann, die wieder loszuwerden.
Und wenn man dann so eine Straftat erbt, dann macht man die sich entweder zu eigen, oder man muss möglichst schnell hochkomplizierte Sachverhalte dann professionell lösen, weil die Selbstanzeige hat natürlich heute auch ihre Tücken und daran sieht man, dass ich natürlich heute noch ganz nah am Ball bin und ich nehme mir einfach auch das Recht heraus zu sagen, ich könnte den Landesfinanzministern heute schon sagen, über was diese Minister von der vierten Gewalt, das ist nämlich auch ein ganz spannender Aspekt, die ganzen Sachverhalte, die betreffend der Hinterziehung, der Wirtschaftsstraftaten publik werden, die werden ja publik, nicht weil die Ermittlungsbehörden tätig werden, sondern die Ermittlungsbehörden sind doch die Getriebene durch die Whistleblower beziehungsweise durch die vierte Gewalt.
Die vierte Gewalt sind
Radio,
wir, die Medien.
Durch Fernsehen, durch die Printmedien, durch die investigativen Journalisten, die all diese Verfehlungen dann aufdecken, durch Unterlagen, die zugespielt werden, über Whistleblower, dann auch namenlose Whistleblower. Und das ist natürlich für all die, die entweder vorsätzlich handeln und damit natürlich dem Gesetzesauftrag nicht nachkommen oder aber ihren dienstlichen Aufgaben schlichtweg nicht gewachsen sind, beides ist unentschuldbar, die tragen natürlich dann auch dazu bei, dass unsere Demokratie in eine Schieflage gerät.
Sie wollen sagen, Sie könnten den heutigen Finanzministern schon sagen, worüber sie in Zukunft stolpern könnten?
Ja klar, es ist zu einfach zu sagen, wir haben eine Digitalfahndung. Ich war gerade gestern mit Geschäftspartnern im Taunus in einer Bank und da haben wir Schließfächer eingesehen und da haben wir über Sachverhalte uns ausgetauscht. Die kann man nicht im Rahmen der Digitalisierung klären. Da ist auch ein bisschen Fantasie gefordert und es wäre ganz ratsam, wenn man ernsthaft mal darüber nachdenkt, ob man unter Umständen auch externen Sachverstand einkauft.
Herr Schmenger, wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre mutige Aktion vom Anfang des Jahrhunderts, würden Sie es wieder so machen? Würden Sie sich wieder wehren gegen eine Beschränkung Ihrer Tätigkeit, die zumindest politisch gelenkt aussieht?
Ja, selbstverständlich. Wir müssen doch in den entscheidenden Situationen Haltung zeigen.
Rudolf Schmenger, einer von den vielen Steuerberatern, die sich gewehrt haben gegen den Staat, gegen Hessen und gewonnen haben. Recht herzlichen Dank. Mr. Fake und die Wahrheit, Trump und der Whistleblower, der Tag in HR2 Kultur. Hier folgt der Schluss von Rafik Shamis kleiner Erzählung über das Ehepaar, das sich eine Geheimsprache erfunden hatte und deshalb als israelische Spione in syrische Foltergefängnisse kam.
Während der Fahrt nach Damaskus hofften Elias und Sarah auf klügere Offiziere des Geheimdienstes dort, die dem makabren Missverständnis ein Ende setzen würden. Die Offiziere waren klug, aber anders als erhofft. Sie verhörten die beiden getrennt voneinander und wollten wissen, warum sie eine Sprache erfunden hätten, wenn sie doch brave Bürger seien. Sie sollten die Namen der anderen Mitglieder ihrer Organisation im Untergrund angeben, sonst würden sie mindestens 10 Jahre einsitzen. Die Hölle öffnete ihre Tore und beide wurden gefoltert und gequält. Elias und Sarahs Eltern wussten nicht, wo die zwei geblieben waren. Sie waren plötzlich verschwunden. Irgendein kleiner, grauer Beamter beim Geheimdienst, der ein Schwätzer war, wollte sich bei einem Hochzeitsfest vor seinen Verwandten als großer Zampano aufspielen und deutete an, er wisse von geheimen Aktionen der Israelis. »Stellt euch vor, 2 Syrer wurden vor 3 Wochen verhaftet. Eine Untergrundgruppe, die eine eigene Geheimsprache benutzt«, erzählte er. Er machte sich lustig über diese Akademiker, die verwöhnten Sprösslinge der Reichen, die in Luxus lebten und auch noch die Regierung stürzen wollten. Ein Freund von Sarahs Bruder befand sich unter den Zuhörern. Er wusste sofort, um wen es sich handelte und beeilte sich, der Familie mitzuteilen, dass Sarah in der Geheimdienstzentrale in Damaskus gefangen gehalten werde. Von da an dauerte es noch 3 Wochen, in denen beide Familien eine Reihe von Bestechungen finanzieren mussten. Und schließlich kamen beide frei. Von nun an waren sie still. Sie sprachen nur noch selten und nie wieder in ihrer Geheimsprache.
Das wünscht man sich von ganz anderen auch, dass sie mal die Klappe halten, machen die aber nicht. Dass es der gegenwärtige US-Präsident nicht mit der Wahrheit hat, das wissen wir längst. Oder sagen wir es mit einer seiner früheren Sprecherinnen, er hat eigene alternative Fakten. Während also im Weißen Haus ein Mensch herrscht, der eigene Wahrheiten pflegt, sind seine Behörden im Hintergrund weltweit dabei, die zu verfolgen, die reale Fakten über die USA verbreitet haben. Der Kampf der US-Dienste gegen Julian Assange und seine Enthüllungsplattform WikiLeaks ist in letzter Zeit immer erfolgreicher. Julian Assange sitzt inzwischen in England im Gefängnis und die USA bereiten offenbar einen Prozess gegen ihn vor. Das wird dann auch ein Prozess gegen die Pressefreiheit weltweit. Benedikt Strunz berichtet.
Im Jahr 2010 wurde die Enthüllungsplattform WikiLeaks quasi über Nacht weltweit berühmt. Der Grund dafür ist ein knapp 20-minütiges Video, das im Irakkrieg entstanden und seither unter dem Namen Collateral Murder bekannt ist. Es zeigt, wie US-Soldaten aus einem Helikopter heraus Zivilisten erschießen. Bei dem Angriff sterben mindestens 12 Menschen, darunter 2 Journalisten, 2 Schulkinder werden verletzt. Für das amerikanische Militär und amerikanische Nachrichtendienste war die Veröffentlichung ein Desaster. Denn das Video ist eines von tausenden geheimer US-Dokumente, die WikiLeaks zugespielt worden waren. Und das durch die Enthüllungsplattform veröffentlicht wurde. Seither setzen die USA Assange und seine Mitstreiter unter Druck.
Es wird Zeit, WikiLeaks endlich als das zu bezeichnen, was es ist. Ein feindlicher, nichtstaatlicher Geheimdienst,
erklärte der damalige CIA-Chef und heutige US-Außenminister Mike Pompeo und sprach WikiLeaks den Schutz der Pressefreiheit ab. Als die schwedische Justiz Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den WikiLeaks-Chef aufnahm, flüchtete sich der gebürtige Australier im Jahr 2012 in die Botschaft von Ecuador in London. Nach 7 Jahren im selbstgewählten Exil hat Ecuador Assanges Asyl aufgekündigt. Ein Prozess gegen ihn in den USA wird seither immer wahrscheinlicher. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer.
Die USA möchte ein Exempel statuieren an Assange. Also sie haben sich jetzt den ausgesucht und sie werden wahrscheinlich jetzt versuchen, an alle möglichen Freunde und Mitarbeiter ranzukommen und auch dort Druck zu machen und ihnen wahrscheinlich auch Angst einzujagen, dass sie vielleicht eben auch in die Hexenjagd einbezogen werden könnten.
Tatsächlich scheint Melzers Einschätzung nicht aus der Luft gegriffen. Im April wurde in Ecuador der 37-jährige Ola Bini verhaftet. Der Computerspezialist und Softwareentwickler sitzt seither im Gefängnis. Bini gilt als Vertrauter von Julian Assange. Die aktuelle Regierung Ecuadors sei außenpolitisch auf klarem US-Kurs, interpretieren WikiLeaks-Unterstützer Binis Verhaftung. Es gehe darum, Aussagen gegen Assange zu erpressen, vermuten auch seine Anwälte. Klingt übertrieben? Nicht unbedingt.
In den USA wurde Chelsea Manning erneut inhaftiert. Chelsea Manning hieß früher Bradley Manning und arbeitete für das US-Militär. Vor einigen Jahren unterzog sich die WikiLeaks-Informantin einer Geschlechtsumwandlung. Sie war es, die während ihrer Militärzeit tausende geheime Dokumente an Assange weitergab, darunter auch das berühmte Helikoptervideo. Eine Haftstrafe unter anderem wegen Spionage hat Manning eigentlich bereits abgesessen, doch nun sitzt sie erneut im Gefängnis, weil sie sich weigert, gegen Assange auszusagen. In Berlin wurden derweil die beiden Assange-Vertrauten Daniel Domscheit-Berg und Jacob Applebaum von der US-Justiz zu Aussagen eingeladen. Applebaums Anwalt wurde telefonisch von amerikanischen Behörden kontaktiert. Im Gegenzug versprach man den beiden selbst, straffrei zu bleiben. Beide lehnten dieses Angebot ab. Seither wollen sie nicht mehr in die USA reisen, aus Angst, ebenfalls verhaftet zu werden. UN-Sonderberichterstatter Melzer warnt davor, dass das Verfahren gegen Assange eine riesige politische Sprengkraft birgt.
Ich denke, es ist klar, wenn das Erhalten und Weiterverbreiten von geheimen Nachrichten mit Öffentlichkeitswert strafbar wird, was kann denn die Presse noch berichten? Weil was classified ist, was geheim ist, entscheidet ja die Regierung.
Wenn die Weltöffentlichkeit nicht wachsam sei, sei die gesamte Pressefreiheit in Gefahr.
Während die US-Dienste, wie eben gehört, einen geheimen Krieg gegen die Pressefreiheit führen, der vordergründig nur ein Rachefeldzug gegen einen Whistleblower ist, werden Whistleblower in vielen Konzernen und Unternehmen inzwischen regelrecht installiert. Sie heißen dann nicht unbedingt Whistleblower, sondern schlicht Hinweisgeber, und sie sollen gepflegt werden und mit verschlüsselten Meldesystemen geradezu aufgefordert werden, Missstände und unethisches Handeln in den Unternehmen zu melden. Professor Christian Hauser kümmert sich an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur in der Schweiz unter anderem um Wirtschaftsethik und Corporate Responsibility, also unternehmerische Verantwortung. Guten Tag, Herr Professor Hauser.
Guten Tag.
Sie haben in diesem Jahr den Whistleblowing Report veröffentlicht und dafür rund 1400 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz untersucht. Eines der Ergebnisse: vor allem die großen Unternehmen installieren zunehmend regelrechte Meldesysteme für Missstände und unethisches Verhalten. Warum tun die das?
Also es gibt dafür mehrere Gründe. Einerseits ist es so, dass sie vom Gesetzgeber in manchen Ländern dazu aufgefordert werden, das zu tun, unter anderem auch in den USA. Aber in näherer Zukunft wird das ja auch in Europa so der Fall sein. Und andererseits haben die Unternehmen erkannt, dass sie Missstände im Unternehmen vor allem dann aufdecken können, wenn sie da Hinweise aus dem eigenen Unternehmen bekommen. Und dafür führen sie eben solche Meldestellen aus Eigeninteresse auch ein.
Aber was ist das Eigeninteresse? Was haben die Unternehmen davon, wenn sie das Whistleblowing regelrecht fördern? Also was sind das für Missstände, die dann gemeldet werden?
Das sind ganz unterschiedliche Missstände. Da geht es einerseits um Betrug. Wenn, sagen wir mal, ein Buchhalter Geld abzweigt in die eigene Kasse, wenn ein Verkäufer mit korrupten Machenschaften sich Aufträge erschleicht. Das kann aber auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sein. Also das sind ganz unterschiedliche Missstände, an denen die Unternehmen ja auch kein Interesse haben, dass sie vorkommen. Und deshalb möchten sie, dass dort die Leute eben Bericht erstatten können.
Nun ist es so, das gibt es aus vielen Erzählungen von Whistleblowern, dass sie sich erstmal an ihren Vorgesetzten gewandt haben. Das kennen wir auch aus dem VW-Diesel-Skandal. Auch da haben sich einige Ingenieure an die Vorgesetzten gewandt und dann ist gar nichts passiert. Wie verhindert man das? Durch diese Meldestellen?
Also wie Sie das gesagt haben, ist natürlich der erste Weg immer der zum Vorgesetzten. Aber manchmal kann es ja sein, dass der Vorgesetzte selbst
das Problem ist.
In den Missstand involviert ist oder es sonst einen Grund gibt, warum man das nicht weiterverfolgt. Und deshalb ist es gut, wenn die Unternehmen außerhalb der Linie eine zweite Möglichkeit eröffnen, dass sich eben Hinweisgebende melden können.
Und wie wird dann ausgeschlossen, dass es sich bei diesen Meldestellen nicht nur um ein System handelt, mit dem sogenannte Maulwürfe enttarnt werden und die Mitarbeiter dann in Kürzeren ziehen, die sich da gemeldet haben?
Also wichtig ist natürlich, dass solche Meldestellen Anonymität ermöglichen. Also dass sich Hinweisgebende dort melden können, ohne dass ihr Name bekannt ist. Ein zweites Phänomen wäre dann, dass es vertraulich ist, also dass die Meldestelle selbst weiß, wer dieser Hinweisgeber ist, aber sonst das nicht weitergegeben wird. Aber da ist der Schutz natürlich schon deutlich schwächer. Und wir sehen zum Beispiel in unserer Studie, dass jetzt die Möglichkeit, anonym zu melden, keinesfalls dazu führt, dass da haltlose Anschuldigungen vor allem vorgebracht werden. Also wir sehen, dass die Möglichkeit, anonym zu melden, gerne genutzt wird, eben weil die Mitarbeitenden nicht wissen, ob das vielleicht für sie nach hinten losgeht, wenn sie hier einen Missstand ansprechen. Aber sie nutzen es da nicht häufiger, um andere anzuschwärzen.
Also das heißt, die meisten der Meldungen oder wie viel Prozent der Meldungen, das haben Sie ja auch eruiert, haben Hand und Fuß und führen tatsächlich zur Aufdeckung von Missständen?
Also es ist so, dass man sagen kann, dass über diese vier Länder hinweg, die wir untersucht haben, mehr als die Hälfte der Meldungen, die bei diesen Meldestellen eingehen, sich als relevant erweisen, dass wirklich ein Vorfall dort gemeldet wird, der gemäß dem Unternehmen entweder sich um illegales Verhalten oder auch um Verhalten handelt, das gegen den Code of Conduct des Unternehmens verstößt.
Und wie viele Unternehmen haben solche Meldestellen überhaupt jetzt in diesen Ländern? Ist es von Land zu Land unterschiedlich? Sind da in Deutschland mehr als in der Schweiz oder umgekehrt?
Es ist so, dass prinzipiell größere Unternehmen häufiger solche Meldestellen haben als kleinere Unternehmen. Und dann haben wir festgestellt, dass britische und Schweizer Unternehmen noch mal mehr Meldestellen haben als deutsche und französische Unternehmen.
Wenn jetzt Volkswagen solch ein Meldesystem gehabt hätte, wäre der Dieselskandal dann nicht passiert oder handelt es sich da um ein von der Geschäftsleitung verordnetes Betrugssystem und wäre das dann doch passiert?
Also wichtig ist natürlich, dass wie mit diesen Meldungen umgegangen wird innerhalb des Unternehmens, wenn sie bekannt werden. Und ob das Unternehmen jetzt die wirklich selbst weiterverfolgt, liegt dann natürlich im Ermessen des Unternehmens schlussendlich. Und deshalb ist natürlich auch so eine interne Meldestelle nicht die Gewähr dafür, dass alles, was sich dann später als Missstand herausstellt, auch wirklich verfolgt wurde. Deshalb ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Whistleblower auch dann an die Behörden gelangen können oder dann auch an die Presse gelangen können, wenn sie merken, dass das intern eben doch vertuscht werden soll, immer noch wichtig.
Deshalb sind wir dann wieder am Anfang des ganzen Spiels und müssen die Whistleblower insgesamt schützen. Recht herzlichen Dank, Professor Christian Hauser, der in der Schweiz an der Universität in Chur solche Systeme des Whistleblowings in den Unternehmen erforscht hat. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, den aber müssen Sie ohne uns verbringen, es sei denn, Sie hören uns nach, was natürlich immer geht. Sie finden uns in der ARD Audio App als Der Tag, das Original von HR2 Kultur. Oder Sie hören uns gleich bei HR2 Kultur selbst im Podcast. Der Tag sagt Danke, dass wir in dieser Woche in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Der Tag, das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadice Haruna und Dorothea Schuler. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwenk. Thank you.